Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und herzlich willkommen. In Tschechien ist heute Feiertag. Es wird des Kriegsendes vor 81 Jahren gedacht. Daher hören Sie bei uns heute eine Sondersendung. Am Mikrofon aus dem Studio begrüßt Sie Till Janzer. Vor 80 Jahren, im Frühling 1946, fand vor einem außerordentlichen Volksgericht in Prag der Prozess gegen Karl Hermann Frank statt. Der NS-Politiker und zweitwichtigste Mann im Protektorat Böhmen und Mähren war für die Massenmorde an Tschechen verantwortlich und unter anderem wegen der Befehle zur Auslöschung der Gemeinden Lidice und Ležáky sowie der Verhaftung und Ermordung tschechischer Studenten im November 1939 angeklagt. Der Prozess gegen den Bluthund Frank, wie er im Volksmund genannt wurde, traf auf großes Interesse der Menschen hierzulande. Der tschechoslowakische Rundfunk berichtete 2 Monate lang live aus dem Gerichtssaal. Die Originalaufnahmen wurden erst 2020 entdeckt und anschließend von Tontechnikern restauriert. Auf ihnen sind die Stimmen des Angeklagten, des Richters, des Verteidigers, der Zeugen, Dolmetscher, aber auch der Radioberichterstatter zu hören. Markéta Kachlíková gibt im Folgenden einen Einblick in die Gerichtsverhandlung und den Zeitraum von der Anklageerhebung bis zur Urteilsverkündung und der Bekanntgabe der Hinrichtung am 22. Mai 1946.
Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi, narozenému dne 24.1.1898 v Karlových Varech. Persönliche Ankläger beim Sondervolksgericht in Prag beantragt die Einleitung des Strafverfahrens gegen Karl Hermann Frank, geboren am 24. Januar 1898 in Karlových Varech, gewesenen Abgeordneten der SDP und Staatsminister, derzeit in ordentlicher Untersuchung sagte, Sondervolksgerichte in Prag wegen Verbrechen gegen den Staat gemäß § 1, 2, 3, Absatz 1, 3, Absatz 2, 5, Absatz 5, 4 des Antrages. Tätigkeit bei den Demonstrationen vom 28. Oktober 1939, Anordnung der Hinrichtung tschechischer Studenten, Ausrottung von Lidice und Ležáky, Billigung einer Sonderbehandlung in mehreren Zellen,
vom März bis Mai 1946, also vor 80 Jahren, fand das Gerichtsverfahren gegen Karl Hermann Frank statt. Und das Archiv des Tschechischen Rundfunks hat insgesamt 82 Stunden Tonmaterial bewahrt, das einen Einblick in diese Gerichtsverhandlung gibt. Mit mir im Studio ist der Historiker Wojciech Ginzel, der sich in seiner Forschung unter anderem mit Karl Hermann Frank befasst. Herr Ginzel, wann und wie ist es zur Entdeckung dieser Aufnahmen gekommen?
Als dieser Prozess endete, wurden die Tonaufnahmen auf Tonbändern im Nebenarchiv des tschechoslowakischen Rundfunks aufbewahrt und dort im Jahr 2020 zufällig von dem verdienten Rundfunkarchivar Miloslav Turek entdeckt. Eigentlich waren das 1299 Tonbänder und das bedeutete nicht 82, aber gleich 85 Stunden Gerichtsverhandlungen, die den Zeitraum von der Anklageerhebung vom 15. März 1946 bis zur Urteilsverkündung und der Bekanntgabe der Hinrichtungszeit am 22. Mai 1946 umfassen.
Dieser gesamte Prozess ist schon zuvor gut dokumentiert gewesen. Was ist das Wertvollste eben an diesen Aufnahmen?
Tatsächlich wurde der Prozess seit 1946 in mehreren Monographien behandelt eigentlich. Aber die Tonaufzeichnung ist ein erstaunliches, direktes Zeugnis aus dem Gerichtssaal. Das ist eigentlich das Wichtigste für uns. Sie zeigt den Gerichtssaal als einen lebendigen Organismus, der eine sich wandelnde Atmosphäre hat. Jeder Beteiligte hat nämlich seine Rolle, die die Abscheulichkeit des Nationalsozialismus verdeutlicht. Man kann jedoch nicht sagen, dass es sich um ein vorab vorbereitetes, stilisiertes Theaterstück handelt. Im Verlauf des Prozesses kommt es auch zu unerwarteten Wendungen, seien es technische Mängel, Unruhe im Gerichtssaal, unerwartete Punkte der Anklage oder die Emotionen der Zeugen. Und das bedeutet für uns ein neues Thema, eine neue Sicht zu diesem Thema der Gerichtsverfahren mit NS-Verbrechen.
Sie haben sich im Rahmen eines Forschungsprojekts mit diesen Tonaufnahmen beschäftigt. Was hat es für Sie persönlich bedeutet, sich die über 80 Stunden anzuhören? War das emotional anspruchsvoll oder war das für Sie einfach eine historische Quelle wie alle anderen?
Es ist eigentlich so, seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit der strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen. Ich hatte die Möglichkeit, mehrere Jahre in Deutschland bei den besten Professoren zu studieren, bei Professor Norbert Frey in Jena oder bei dem amerikanischen Historiker Christopher Browning oder russische Professorin Elena Scherbakowa. Sie alle haben mich gelehrt, im Gerichtssaal nicht nur die Stimmen einzelner Personen zu hören, sondern die Stimmen politischer, krimineller oder rechtlicher Systeme. Wenn der tschechoslowakische Ankläger sprach, hörte ich das Echo der Ankläger in Nürnberg. Wenn der tschechoslowakische Verteidiger sprach, hörte ich die tschechoslowakische Rechtsordnung der Volkskriegszeit. Wenn die Opfer aus dem Konzentrationslager sprachen, waren 70.000 tschechoslowakische Opfer und weitere 700.000 befreite politische Gefangene aus den nationalsozialistischen Lagern zu hören. Wir haben das ganze System, nicht nur die einzelnen Personen gehört. Und das war für mich das Wichtigste.
Wir sprechen hier von dem Gerichtsverfahren gegen Karl Hermann Frank. Vielleicht sollten wir aber kurz zusammenfassen, wer war eigentlich Karl Hermann Frank?
Karl Hermann Frank ist im Jahre 1898 in Karlsbad geboren. Er wuchs in einem sehr nationalistischen Milieu auf, studierte kurz Jura hier in Prag an der Karls-Universität, aber nur 2 Jahre. Dann war er Buchhandler. In 1930er hat sich Karl Hermann radikalisiert. Nach dem Hitlers Eintritt in Deutschland im Jahre 1933 wurde Karl Hermann einer der wichtigsten Politiker der Sudetendeutschen Partei und im Jahre 1938 hat er diese Position gegen Tschechoslowakische Republik gebildet.
Ich wurde in meinem Heimatwahlkreis Karlsbad an 5. Stelle zum Abgeordneten gewählt. Die Sudetendeutsche Partei hat, wie alle deutschen Oppositionsparteien in der Tschechoslowakischen Republik, auf das Selbstbestimmungsrecht der sudetendeutschen Volksgruppe nie verzichtet. Sie hat gegen die tschechoslowakische Nationalstaatsidee gekämpft und anfangs die Autonomie, zuletzt das Selbstbestimmungsrecht gefordert. Sie hat in diesem Kampfe Anlehnung und Unterstützung beim deutschen Brudervolk im Reich gesucht und in immer größerem Maße gefunden.
Und seine Rolle danach im Protektorat Böhmen und Mähren?
Er wurde zum Staatsminister, zuerst Staatssekretär, danach Staatsminister. Und man kann sagen, nach dem Reichsprotektor war er der mächtigste Mann im Protektorat. Und das ist aber interessant, seine Rolle in diesem Milieu war sehr, ja, er war nicht der Reichsdeutsche. Er war wirklich nur Sudetendeutsche und das haben ihm die anderen Männer, die Mitglieder der NSDAP, sehr gut gezeigt. Du gehörst nicht zu uns. Immer wieder kommt die Frage, naja, du bist aber nur der Sudetendeutsche. Und für ihn war das wirklich problematisch, diese Position.
Karl Hermann Frank wurde am Ende des Krieges beim Fluchtversuch verhaftet. Der Prozess gegen ihn begann ein Jahr später. Was passierte dazwischen? Wie liefen die Ermittlungen?
Das ist interessant. Am 9. Mai wurde er in Rokycany verhaftet. Er musste nach Pilsen deportiert sein und von hierher schon am 10. Mai nach Wiesbaden. Erst im August 1945 wurde er wieder in die Tschechoslowakei zurückgegeben. Mhm. Dann dauerte andere 7 Monate die Untersuchung. Er war im Gefängnis in Pankraz hier in Prag. Wir haben auch die Notizen, für ihn war diese Inhaftierung wirklich sehr problematisch. Er verlor an Gewicht von fast 90 Kilogramm zu nur 64. Und auch der Richter hat einen Befehl gegeben, er muss nicht mehr nur den Judenkost bekommen, aber auch normales Essen. Aber es war nicht Problem mit dem Essen, aber auch Stress dazu. In dieser Zeit, er wollte die Information über seine Frau bekommen. Er hat keine Infos über die Kinder auch, nichts, gar nichts, keine Information über seine Familie. Seine Frau Karola war nach Moskau deportiert von Prag. Dort wurde sie zu 12 Jahren verurteilt und war erst im Jahre 56 nach Bundesrepublik ausgegeben. Mhm. Die drei Kinder waren in anderen Familien unter veränderten Namen. Sie hat sie gesucht und gefunden und die Familie hat danach eigentlich irgendwie funktioniert, aber natürlich schon ohne Karl Hermann. Karl Hermann, und das ist neue Information, im Prager Archiv sind seine Notizen und auch die Unterlagen zu dem Prozess, die von ihm persönlich unterschrieben sind oder auch geschrieben sind. Das ist im Archiv von seinem Verteidiger Ex-Offo Kamil Ressler. Und jetzt kann ich ein kleines Geheimnis sagen. Wir haben dort eine Ledertasche gefunden und dort waren die Fotos von Carola und die drei Kinder. Das waren zwei Mädchen und ein Junge. Und unter den Fotos habe ich gefunden die Haare von ihnen. Das war interessant. Aber auch kurze Notizen über Gefängnis. Das hat Karl Hermann für seine Frau geschrieben und dort war vom 13. August 1945 eine kleine Blume. Das war von dem Gefängnishof in Prag-Pankraz. An diesem Tag ist Karola geboren, also sie hatte Geburtstag. Und Karl Hermann Frank hat dazu geschrieben, für meine Lola mit gefesselten Händen, aber mit großer Liebe und Sehnsucht. Und interessant ist noch, dass diese kleine Blume ist mit den Haaren von Karl Hermann gebunden. Also das alles zusammen hier.
Sieht sehr persönlich aus.
Wirklich sehr persönlich. Das war die letzte Sache, die Karl Hermann nur ein paar Minuten vor der Hinrichtung seinen Verteidiger Ex-Offo gegeben hatte und hat dabei geweint. Also das sagt uns, die Familie war, und das kann ich beweisen aus auch anderen Prozessen, die Familie war für Kriegsverbrecher wirklich das Wichtigste, am Ende des Lebens. Also die größte Rache an ihnen war gerade diese Trennung von der Familie. Nichts anderes. Mhm. Ja, vielleicht noch bei Karl Hermann war noch wichtig am Ende des Lebens. Er hat nämlich gesehen, wie die Millionen von Sudetendeutsche hassen ihn. Das hat er auch zweimal beschrieben an seinen Verteidiger. Das, was für mich große Strafe ist, dass ich weiß, dass Millionen von Sudetendeutschen hassen mich, was ich verübt habe.
Was hat er eigentlich verübt? Wie lautete die Anklage gegen ihn?
Die Anklage war erdrückend. Es ging nicht um eine einzelne Tat. Es ging um ein ganzes System der Gewalt. Es war Landesverrat, Morde, Deportation, Terror. Frank wurde vorgeworfen, dass er nicht nur am Rande daran beteiligt war, sondern dass er half, es zu lenken. Das war wichtig. Er war nicht nur ein Rädchen im Getriebe, er war einer von denen, die dieses Getriebe in Gang setzen. Und das hat der Richter auch mehrmals wiederholt, diese Hauptidee des Prozesses.
Wenn wir noch auf das Verfahren kommen und auf die Aufnahmen, welches Bild von Karl Hermann Frank liefern diese Aufnahmen? Wie hat sich dieser nationalsozialistische Verbrecher vor dem Gericht verhalten?
Diese Stimme wirkt nicht wie die eines Fanatikers, was wir von den Tonaufnahmen hören. Franks Stimme ist ruhig. Sie ist sorgfältig kontrolliert. Und genau das ist daran beunruhigend. Frank spricht sachlich, fast behördlich, als ginge es um Verwaltungsangelegenheiten, nicht um Menschenleben. Das ist interessant. Mhm. Nur gelegentlich sickert zwischen den Zeilen das Bewusstsein für die Schwere der Beweise durch. Er hat die Schuld nicht auf sie genommen, sehr oft hat sie eher umgegangen. Und das hören wir fast immer.
Alle diese Demonstrationen gelegentlich des Begräbnisses des Studenten Hoffmann aus.
Jawohl, da war ein Hitlerbefehl, der zunächst die rein politische Seite betraf, die Überschließung der Hochschulen, die Schlagnahme der Hochschulen, des Hochschulmaterials, Erschließung sämtlicher Redensführer und Verhaftung der greifbaren Studenten und Überführung in ein Konzentrationslager. Der Befehl ist, sobald er die Hochschulen angetrieben, den Dachmann der Saal, dem Reichsprofektor, mir und dem gesamten Doktor Falkowski in Berlin von Hitler persönlich übermittelt worden. Wir wurden nach Berlin befohlen und in Berlin in der Reichskanzlei von Hitler persönlich angeordnet worden. Die sicherheitspolizeiliche Maßnahme auf der Schießung ist vom Hitler über Himmler, Reichssicherheitshauptamt, dem Befehlshaber Sicherheitspolizei, brach über diesen Schuss.
Worauf basierte die Verteidigung? Er hatte einen Pflichtverteidiger, Ex-Offo Kamil Ressler. Wie hat sich dieser Anwalt mit seiner Aufgabe auseinandergesetzt?
Die Verteidigung stützte sich auf einen zentralen Gedanken. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Das sagt die Verteidigung. Die Verantwortung wurde nach oben verlagert, auf Hitler, auf das System. Dann kommt eine weitere Ebene, die Ideologie als Entschuldigung und schließlich die psychische Verfassung innerhalb des nationalsozialistischen Regimes. Der Nationalsozialismus als Massenpsychose, das ist interessant als Verteidigungspunkt. Etwas, das den Menschen verschlingt und seine bisherigen moralischen Werte zerstört. Schließlich auch der Versuch zu sagen, er war nicht voll und ganz in der Lage zu erkennen, was er tat. Das hat auch Ressler zweimal gesagt vor dem Gericht. Resslers mutiger Schritt, vor Gericht die Unzurechnungsfähigkeit Franks geltend zu machen, wurde von Frank noch vor Ort entschieden zurückgewiesen. Das ist interessant. Das war der wichtigste Punkt.
Das war für ihn unakzeptabel.
Und zu viel.
Und wie hat der Richter darauf reagiert?
Der hat geschwiegen, aber interessant sind die Briefe, die Ressler danach von dem Publikum bekommen hat. Das ist unglaublich. Was haben Sie da gesagt, dass alle wie Hitler, Himmler oder Frank, die waren verrückt oder was? Das ist das ganze Nationalsozialismus. Sie waren wirklich verrückt.
Karl Hermann Frank war der einzige Angeklagte in diesem Prozess. Aber vor dem Gericht standen auch andere nationalsozialistische Funktionäre als Zeugen. Herrschte eine Einheit zwischen ihren Aussagen oder?
Nein, jeder spricht für sich selbst. Jeder versucht zu entkommen. Die Verantwortung wird hin und her geschoben, nach oben, nach unten, zur Seite. Darin zeigt sich das Wesen des Regimes. Loyalität verschwindet in dem Moment, in dem es um das eigene Leben geht. Bei der Konfrontation zwischen Frank und Kurt Dalüge, der die nationalsozialistische Ordnungspolizei befehligte und dessen Männer nicht nur Lidice niederbrannten, sondern an der gesamten Ostfront fast 2 Millionen Zivilisten ermordeten, zeigte sich die Feigheit der Vertreter des Hitlers Regimes. Beide bestritten die Bedeutung des Deckbegriffs für Mord ohne Gerichtsurteil, sogenannte Sonderbehandlung, zu kennen. Es war eine derart absurde Szene, dass Richter Wladimir Kosak aus seiner würdevollen Rolle trat und sowohl den Zeugen als auch den Angeklagten anschrie.
Was war das, eine Sonderbehandlung?
Welche Sonderbehandlung?
Wissen Sie den Begriff Sonderbehandlung? Wir ordnen das nicht an, aber Sie haben das angeordnet. Das ist ein ausgedacht von Ihrer berühmten deutschen Ordnungspolizei.
Wo ist der Erlass jemals rausgekommen? Bitte mir den mal zu zeigen.
Nechcete odpovědět na to?
Wollen Sie nicht darauf antworten?
Ich kenne den Erlass überhaupt nicht. Sonderbehandlung ist bei mir gar kein Begriff gewesen.
Obžalovaný Frank.
Angeklagter Frank.
Danke.
Stehen Sie auf.
Řekněte Galigovi, co je to Sonderbehandlung.
Sagen Sie dem,
věděl o tom Galige.
Galige, was ist das Sonderbehandlung?
Sonderbehandlung ist eine Aburteilung bzw. Exekution von Menschen ohne Gerichtsurteil.
Věděl o tom Galige.
Hat davon Galige gewusst?
Ich weiß es.
Co? Vy nevíte?
Ne.
Prosím vás, lidé, on je generál policie, vy jste vyšší policie.
Bitte.
A vy jste nevěděli o předpisech všech vydávaných
vyšším vedoucím policie. Polizei von diesen Vorschriften nichts weiß, ein General der Polizei, der höchste Beamte.
Pak jste chtěli dobít svět, když jste měli takový
neuvědění. Und dann wollten sie die ganze Welt erobern.
Tak vy myslíte, že Dalige nevěděl, co to Sonderbehandlung?
Sie glauben, dass Dalige das nicht gewusst hat, was
no,
das Sonderbehandlung.
No, tak mu to věřím.
Jetzt glaube ich ihm.
Wie viele Zeugen sind eigentlich insgesamt mit ihren Aussagen vor das Gericht getreten und wer waren diese Personen?
Zusammen waren es ungefähr 20 Stimmen oder Zeugen, die vor dem Gericht auftraten. Jetzt meine ich diese Hauptzeugen. Und es waren Opfer, es waren Häftlinge, es waren Menschen, die überlebt hatten, aber auch diejenigen, die auf der anderen Seite standen, natürlich. Im Gerichtssaal sagte zum Beispiel Dr. Milada Horáková über ihre Inhaftierung in der kleinen Festung Theresienstadt aus, dem Gefängnis der Prager Gestapo. Sie beschrieb den qualvollen Tod Dutzender Mitgefangener, Frauen wie Männer, die auf grausame Weise getötet wurden.
Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heydricha. Byli jsme tam přivezeni jako první transport žen 11. června 42.
Ihre Stimme raubte mir den Atem. In demselben Gerichtssaal, in dem sie im April 1946 als stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der befreiten politischen Gefangenen und als Verfechterin der Menschenrechte aussagte, wurde sie im Mai 1950 in einem konstruierten Prozess verurteilt und von den Kommunisten als einzige Frau hingerichtet. Gegen Horáková traten beispielsweise der Kommandant der kleinen Festung Heinrich Jöckl oder der Kommandant der Gestapo in Kladno, die Lidice ausgelöscht hatte, Harald Wiesmann, auf. Zusammen ergeben sie ein Bild, ein konkretes, menschliches. Der Prozess ist somit nicht nur juristischer Natur, es ist ein Aufeinandertreffen von Erinnerung und Macht.
Jsou filmoví operatéři a jsou zde všichni, kdož fotografují. Světla jsou rozvířena a právě jsou střelí ke dveřům. A dozorci odcházejí pro Franka. Už ho vedou. Má na sobě ten kožený kabát.
Das Verfahren gegen Frank wurde von der Bevölkerung verfolgt. Jeden Tag entstand eine halbstündige Sendung, die im Radio ausgestrahlt wurde und das Geschehen im Gerichtssaal zusammenfasste. Wie große Aufmerksamkeit wurde dem Prozess in der Bevölkerung gewidmet?
Das war wirklich riesengroß, weil dieser Prozess ist außergewöhnlich in allen Fakten in dieser Zeit. Es ist wirklich ein Jahr nach dem Ende des Krieges. Es ist außerordentlich in seinem Umfang. Es dauerte 30 Tage. Es war eigentlich die Intensität außerordentlich, weil es war durch Rundfunk übertragen die ganze Zeit und es war wirklich live übertragen. Wir haben dort auch Momente, dass das Publikum irgendwo aus Prag ins Gerichtssaal telefoniert, ein Zeuge, und sagt, ich habe gerade diesen Fall gesehen und ich will hier als Zeuge auftreten. Und Richter zitiert seine Aussage auch. Im Gerichtssaal waren auch viele Journalisten, die wollten jeden Tag neue Informationen bringen. Das bedeutet aber auch einen Druck auf den Verteidiger und auf die Anklage, weil beide Juristen sollten jeden Tag die Fragen beantworten. Das war natürlich unmöglich. Aber schon in dieser Zeit existierte sowas wie wie Boulevard natürlich. Und die Journalisten wollten auch die Zelle mit K.H. Frank betreten und ihn fotografieren zum Beispiel oder ein Interview mit ihm machen, und das war natürlich unmöglich.
Noch zurück in den Gerichtssaal, nachdem das Urteil gesprochen wurde, hatte Frank noch eine Schlussrede gehabt oder konnte er noch etwas sagen, reagieren?
Er konnte reagieren, er hat nur gesagt, und das war ein Satz, dass obwohl Deutschland zerstört ist, muss trotzdem stark bleiben. Eigentlich hat er am Ende Nationalsozialismus abgelehnt, aber er glaubte an das deutsche Mythos. Das hat er gesagt. Was das bedeutet genau, das wissen wir nicht. Aber er hat nicht mehr über Adolf Hitler gesprochen oder Nationalsozialismus. Was glaubte er bis zum 22. Mai, also bis zu dem Tag der Hinrichtung, dass er nicht verurteilt und gehängt wird? Dass er mit seiner Familie irgendwo in Madeira oder irgendwo anders weiterleben kann unter der Kontrolle, aber er wird leben und ein politischer Häftling bleibt. Aha. Noch um 12 Uhr, 11 Minuten hat er an seine Frau einen Brief geschrieben. Er hat dort ganz klar gesagt, diese Verurteilung müssen wir beide ablehnen. Wir sind doch immer anständige Leute, die zusammen weiter irgendwo im Himmel leben können.
Vielleicht noch zu der Hinrichtung. Die war öffentlich und wurde von etwa 5000 Menschen verfolgt. Wer waren diese Menschen, die daran interessiert waren, das zu sehen?
Es waren nicht 5000, es waren fast 6300 Leute. Das war noch mehr, als wir noch vor ein paar Monaten gelesen haben. Das waren Leute von allen Schichten der Gesellschaft. Die Hinrichtung war von vielen Kameras gedreht. Wir haben zwei Versionen von dem Film. Eine war für Kinos bestimmt. Die letzten 20 Sekunden sind nicht scharf zu sehen, aber in der unoffiziellen Version, die wir im Archiv haben, dort ist es ganz genau zu zeigen, was ist ja brutal, natürlich. Man kann heute nicht begreifen, wie tief war der Hass unter den Leuten, die das sehen wollten.
Karl Hermann Frank wurde wegen Hochverrat zum Tode verurteilt und, wie Sie gesagt haben, einen Tag später hingerichtet, öffentlich hingerichtet. War überhaupt ein anderes Urteil möglich?
Theoretisch ja, aber in der Realität kaum. Das Ausmaß der Verbrechen, die symbolische Rolle Franks und der Druck der Gesellschaft, das führte zu einem einzigen Ergebnis.
Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice. Prosím, přístup je omezen na lístky, poněvadž prostor, na němž se poprava vykonává, nelze naplnit víc než lidmi, kolik se jich tam vejde. Proto po zjištění prostoru bylo vydáno příslušné množství lístků. Žádám obecenstvo, pokud ještě lístky nemá, aby zbytečně nechodilo před budovu krajského soudu, poněvadž je vyloučeno, aby bylo puštěno víc osob, než je lístků.
Und das war unsere Sendung zum 8. Mai. Am Samstag haben wir für Sie den zweiten Teil unserer neuen Staffel 6x Tschechien. Wir beleuchten dabei den Rechtsradikalismus in Tschechien. Das war Radio Prag International, der Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.